Die richtige Business-Idee ist da, aber es fehlt an Zeit und Programmierkenntnissen?
Warum?
Der IONOS KI-App und Sitebuilder setzt Ihre Idee schnell und einfach per Chat-Eingabe um. Ob App, Website oder digitales Tool. Die KI baut es und mit nur einem Klick geht es live. Domain und sicheres Hosting auf europäischen Servern inklusive. Jetzt schon ab 9 Euro pro Monat starten auf ionos.de/app. IONOS. Digital an Ihrer Seite.
Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Holoch und seine Gäste. Sommersonne und Skispringen, genau das wurde uns am vergangenen Wochenende in Courchevel geboten und genau darauf blicken wir auch in dieser neuen Ausgabe der Flugshow zurück. Ich bin Luis Holoch und ich freue mich sehr, zum allerersten Mal in diesem Format eine neue Stimme begrüßen zu dürfen, nämlich Ricardo Kolleck. Herzlich willkommen.
Servus, grüßt euch. Schön, dass ich, danke für die Einladung.
Herzlich gerne, lieber Ricardo. Wir haben uns des Öfteren schon ausgetauscht über etwaige Entwicklung des Skisprings. Du bist per E-Mail ganz oldschool quasi auf uns zugekommen, hast uns immer wieder deine Einschätzungen und Meinungen geschickt und darüber kennen wir uns. Dich als Person vielleicht nicht, aber zumindest deine Marke und deine passenden Sticker, die dazugehören, kennt man vielleicht. Trotzdem natürlich für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du, was machst du und vor allem, wie ist dein Bezug zum Skispringen?
Okay, ja, mache ich sehr gerne, Luis. Ich bin Ricardo oder kurz Rick. Rick ist auch mein Brand. Ich bin 47, pensionierter Hobby-Skispringer, obwohl ich diese Pension jetzt wieder aufgebrochen habe und letztes Wochenende selbst springen war. Bin ansonsten ein ganz normaler Arbeiter in unserem Land, arbeite in der IT und bin aber seitdem ich 4 bin, dem Skispringen verbunden. Anfangs zu Martin Nykänen-Zeiten, dann über Janne Ahorn und jetzt sind wir in der heutigen Zeit mit unseren Protagonisten, Andreas Wellinger und Co. Und ja, und mich hat es irgendwie gerade zum Frauenskispringen stark gebracht und deshalb unterstütze ich die Damen hier vereinzelt. Also mein Logo seit letztem Jahr bin ich im Damen-Skispringen als Sponsor, Mäzen, wie du es nennen magst, unterwegs.
Und wer mehr darüber erfahren möchte, der kann natürlich auch gerne mal auf deinem Instagram und deiner Homepage vorbeischauen, werde ich alles entsprechend in den Shownotes verlinken. Was mich natürlich noch interessiert, weil das kriegt man ja, also man sieht die Zahlen, aber man hat selten mal ein Gesicht oder eine Stimme dazu, jemanden, der den eigenen Podcast hört. Deswegen würde mich nur interessieren, wie bist du denn auf die Flugshow gestoßen?
Wie bin ich auf die Flugshow gestoßen? Wie gesagt, ich verfolge Skispringen auch das ganze Jahr. Schon mal allein dadurch, dass ich als Hobbyspringer mehr im Sommer springe als im Winter, weil einfach mehr Chancen zur Verfügung stehen. Und verfolge auch die Podcasts über Spotify und alle anderen Formate, also unter anderem die Flugshow, aber eben auch die Formate von Goldi und vom Gerd, die aber im Sommer ja immer weniger aktiv sind. Und so verfolge ich euch eigentlich regelmäßig und habe da auch das ein oder andere Mal, wie du richtig festgestellt, auch meine Anmerkung dazu gemacht. Und ja, freue mich jetzt auch mal hier zu sein und mit dir zusammen eine Episode gestalten zu dürfen.
Da freue ich mich auch drüber. Das war ja im Prinzip auch so ein bisschen der Aufhänger, weshalb ich dachte, auch Mensch, das sind ja eigentlich immer ganz interessante Denkanstöße. Vielleicht, vor allem wenn es mal personell wirklich knapp wird, so wie jetzt in dieser Woche, finden wir ja da mal zusammen. Umso cooler, dass das jetzt geklappt hat. Und ich kann dich natürlich nicht hier reinholen, ohne die Bullshit-Bingo-Frage direkt abzuhaken. Das Wochenende jetzt in Courchevel. Traditionsreich ja, aber irgendwie verdrängt man es ja auch immer schnell, gerade im Winter. Deswegen, wo würdest du denn den Event und das, was wir am Wochenende gesehen haben, auf der Sandro Pertile-Skala von 1 bis 10 einsortieren?
Ich würde, glaube ich, das Ganze zwischen einer 7 und einer 8 sehen. Also es war ein interessantes Springen, aber durch die Witterungsverhältnisse gerade am Sonntag Ich glaube, das sieht man auch sehr gut an den Ergebnislisten. Musstest du halt auch das entsprechende Glück haben, um wirklich dort eine Platzierung im vorderen Feld erreichen zu können. Jedenfalls sagen das die Ergebnislisten und das war auch so ziemlich das, was man im Stream verfolgen konnte, dass da eigentlich relativ klar war, wer eine Chance hat oder wer auch einfach mal totales Pech hatte, wie auch am Samstag ja teilweise passiert, aber bei weitem nicht so stark wie am Sonntag.
Absolut, würde ich mich hundertprozentig so anschließen. Und Stream ist ja ein gutes Stichwort. Wir haben uns ja in der letzten Folge, als der liebe Tobi hier zu Gast war, wirklich mal ausführlich Gedanken darüber gemacht, Mensch, wie steht der Sommer Grand Prix eigentlich da? Und ja, dieses Ding Verfolgbarkeit vor allem war ein großes Thema bei uns. Umso cooler natürlich, dass der französische Verband seinerseits den kostenlosen Livestream bereitgestellt hat. Ich fand auch die Kulisse wirklich, wirklich cool. Also da war richtig was los an der Schanze. Also die Leute haben offensichtlich Bock gehabt. Bundesrahmenprogramm gab es auch. Also so kann man den Sommer Grand Prix definitiv auch mal aufziehen, würde ich mal behaupten.
Ja, würde ich mich auch anschließen. Ist aber auch Courchevel, glaube ich, ganz, ganz gern genommen. Also es war, glaube ich, auch im letzten Jahr schon recht gut besucht. Und ja, sie haben auch gut Zeit für, also eine gute Zeit, glaube ich. Da hast du auch sehr häufig sehr gute Wetterbedingungen. Nun war es diesmal ein bisschen windig, aber bis auf den, ich glaube, letzten Schauer, den wir da gestern Abend gesehen haben, war es eigentlich ansonsten wirklich angenehm auch für Leute, die sich dem Skispringen nur mal vereinzelt widmen und nicht wie uns, die damit stetig unterwegs sind.
Absolut. Dann schauen wir auf das, was dort passiert ist am Wochenende. Wir haben uns im Vorfeld darauf geeinigt, Mensch, wir beide als Freunde des Frauen-Skisprings, rücken wir sie doch in dieser Folge mal in den Mittelpunkt und fangen dort mit an. Am Samstag hat Anna Odine Ström das Springen gewonnen vor Yuki Ito und Ingvild Sønøve Midtskogen, also zweimal Norwegen auf dem Podium. Und am Sonntag gewinnt Yuki Ito das Springen dann vor Selina Freitag und Zheng Ping aus China. Trotzdem, glaube ich, kann man sagen, Yuki Ito, auch weil sie am Sonntag in der Qualifikation sogar noch Schanzenrekord gesprungen ist, im Prinzip schon Frau des Wochenendes, auch dadurch, dass sie jetzt Gesamtführende ist.
Ja, würde ich auch so sehen. Hat natürlich auch Glück gehabt ein bisschen, ja, wenn man das sieht. Hat eigentlich immer ganz gute Bedingungen gehabt, muss man sagen. Aber hat diese halt auch voll ausgenutzt und man sieht, dass sie schon sehr, sehr weit ist im Training. Ich habe Yuki, als ich Ende Juni in Planitzer war, auf den Schanzen gesehen, als wir da mit der Trainingseinheit da waren. Und da sahen die Sprünge schon sehr, sehr gut aus. Also ich glaube, die ist wirklich schon sehr, sehr weit in ihrer Vorbereitung in der Saison. Die hatte auch ein Augenmerk, glaube ich, anders gelegt wie ein paar andere. Und deshalb hat sie auch verdient ein Top-Wochenende geliefert und mit einem Sieg und einem Podestplatz da wirklich sehr gut performt.
Springt sich vielleicht auch noch mal ein bisschen entspannter, wenn sie jetzt weiß, Mensch, ist meine letzte Saison, was habe ich jetzt noch zu verlieren?
Ja, das hat man ja schon bei anderen gesehen. Vielleicht noch nicht im Sommer, aber wenn ich so an die letzte Saison von Peter Preutz denke, dann war das sehr, sehr vergleichbar. Das stimmt.
Ja. Ich hatte erwähnt, Anna-Odine Ström, das Springen am Samstag gewonnen und dann ja Sonntag eben so ein bisschen Gefühlschaos, kann man sagen. Also der Sieg am Samstag wirklich hochdominant. Also da wusstest du im Prinzip schon nach dem ersten Durchgang. Also wenn sie jetzt nicht, wer weiß, wie ins Klo greift mit den Bedingungen, gewinnt sie das und zwar auch sehr, sehr deutlich. Und dann am Sonntag auch viel Pech gehabt bei der Landung, hat es die Bindung ausgelöst. Sie hat sich wirklich böse auf die Nase gelegt und auch auf den Ellenbogen vor allem, der dann verletzt war, dass man es wirklich Befürchtung haben musste, dass da vielleicht wieder was Gröberes gegangen ist. Aber ja, ist doch noch mal ganz glimpflich ausgegangen, die Geschichte.
Ja, leider hat sie da wirklich nicht so, ganz so viel Glück gehabt am Sonntag. Zum Glück ist halt nichts passiert, also nichts wirklich Gravierendes. Ich glaube, sie hat es ganz gut gemacht im Abrollen, hat sie da gelernt. Also so lang habe ich, also dass ich jemand so lang mache, das lernt man ja mehr in den jüngeren Jahren. Aber das hat, glaube ich, viel geholfen, dass da nichts Schlimmeres passiert ist, ja. Und sie hat es mit Fassung genommen, wenn man die Bilder im Auslauf gesehen hat, ja.
Ja, schön, dass sie dann auch schnell wieder zu Scherzen aufgelegt war. Und ich denke mal, auch wenn sie jetzt dann diese Wunde nicht gehabt hätte, die da mit drei Stichen genäht werden musste, wäre sie wahrscheinlich auch im zweiten Durchgang nochmal angetreten. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass alles heile geblieben ist. Nichtsdestotrotz, ich hatte es ja auch gesagt, Ingvild Synnøve Midtskogen mit Platz 3, ihr erstes Podium, dann am Sonntag noch Platz 4. Das sind ja nur zwei Springerinnen aus einem extrem starken norwegischen Team. Könnte schon so ein bisschen Vorbote für den Rest der Saison sein, oder? Also mannschaftlich, wer soll da groß Konkurrenz sein über die Saison und dann vor allem auch bei der WM im Teamspringen?
Ja, das sehe ich auch so. Die Japaner waren, glaube ich, auch noch relativ gut unterwegs. Noch nicht alle, aber auch schon haben sehr gut angezeigt. Aber ja, mit der Ingvild Midtskogen kommt da wirklich eine, die eigentlich im letzten Jahr ein bisschen ausgelassen hat nach den Junioren-Geschichten die Jahre davor. Da war sie ja schon sehr gut unterwegs. Aber da sah es schon in Wismar, würde ich sagen, sehr, sehr gut aus. Die hatten einen extremen Sprung gemacht nach vorne. Weil eben jetzt auch bei jeden Bedingungen, also ich kann mich erinnern, dass die letztes Jahr und auch im Jahr davor eigentlich immer ganz gut war, wenn es ein bisschen Wind von vorne hatte. Aber jetzt scheint sie das halt auch bringen zu können, wenn es normale Bedingungen hat oder nicht immer nur von vorne wedelt. Und von daher, ja, würde ich auch so unterschreiben, tolles Ergebnis. Muss aber sagen, dass er eigentlich am Samstag bei normalen Verhältnissen nicht aufs Podium gekommen wäre. So
Hat sie
würde
das
ich es
Glück
sehen.
der Tüchtigen gehabt in dem Fall, so ein bisschen, ne?
Ja, oder die anderen hatten das Pech. Also ich
Ja.
will da gar nicht vorgreifen, aber das ist, glaube ich, relativ klar zu sehen in den Ergebnislisten, woran es da gelegen hat, dass wir da aus Deutschland nicht vertreten waren auf dem Podium.
Das stimmt, da kommen wir gleich noch zu. Wir müssen natürlich auch noch über historisches Podium von Zheng Ping sprechen, das erste für China in über 30 Jahren Sommer-Grand Prix. Ich meine, dass sie sehr gut springen kann im wörtlichen Sinne, haben wir letzte Saison schon gesehen. Da war sie ja mit die Durchstarterin schlechthin. Aber ich finde, sie hat vor allem auch beim Thema Landung große Fortschritte gemacht, was ihr dieses Podium überhaupt erst gesichert hat.
Absolut, also die Sprünge sahen wirklich toll aus, gerade am Samstag, auch mit Aufspringen, und hat praktisch die Leistung aus dem letzten Winter sofort wieder bestätigt, mit den Wettkämpfen. Aber war auch nicht allein, aber auch die andere Chinesin, weiß gar nicht genau, wie die jetzt heißt, Dong Bing, glaube ich, war das. Die hat auch einen wirklich tollen Job gemacht. Also von daher glaube ich, für den neuen Trainer bei den Chinesen oder einen neuen zusätzlichen Trainer, weiß ich nicht, ob der Janik Klinger noch da ist. Da weißt du vielleicht mehr als ich. War das auf jeden Fall ein guter Einstand, würde ich sagen.
Definitiv, ja. Ja, Janni Klinger ist mittlerweile Sprungtrainer bei den französischen Kombinierern. Der
Ah, der
hat
ist
im
wirklich
Sommer den
gewechselt.
Switch gemacht.
Ah, okay.
Genau, ja. Aber offensichtlich da ein sehr gutes Fundament gelegt, auf dem man da jetzt aufbauen kann, bei den Chinesinnen insbesondere. Das ist ja sehr schön zu sehen. Ja, Team Deutschland hast du gerade schon erwähnt. Wir hatten uns schon am Samstag nach dem ersten Durchgang so ein bisschen Hoffnung machen können, dass es vielleicht was wird mit dem Podium. Ja, und dann hat Selina Freitag wirklich, glaube ich, die schlechtesten Verhältnisse am ganzen Wochenende irgendwie gehabt und ist dann noch auf Platz 18 zurückgefallen. Aber am Sonntag hat sie sich dann revanchiert dafür, ist Zweite geworden. Und ja, im Prinzip, Heinz Kutin hat so schön gesagt, ist sie im Prinzip schon wieder in der Form, wo man sie gerne hätte aus deutscher Sicht.
Ja, also das sah wirklich super aus und echt schade, dass das am Samstag, da war sie, glaube ich, die einzige, eine der ganz wenigen, die kein Glück hatten, überhaupt mit dem Wind, also ja, auch Rückenwind sogar hatten, dass da nichts ging, auf gerade von der Antwortposition, aber sie hat es halt gut weggesteckt, hat am Sonntag wieder ihr Zeug abgerufen. Also das sah gut aus und würde ich auch so sehen wie du. Sie ist, glaube ich, schon wieder da, wo wir sie erwarten und auch erwarten dürfen im nächsten Jahr, hoffentlich. Ja, und das andere muss man aber schon sagen, dass bis auf Juliane Seifert hier, die auch am ersten Tag super Pech hatte, im ersten Durchgang allerdings, doch die anderen ein bisschen ausgelassen haben. Die Agnes ist, glaube ich, noch nicht ganz so weit im Training, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Deswegen sind, glaube ich, die Ergebnisse so zwischen 10 und 20 ganz ordentlich einzuschätzen. Unsere jungen Mädels haben noch ein bisschen Nachholbedarf, möchte ich sagen.
Ja, hat Agnes selbst auch nochmal gesagt, dass sie wirklich sehr, sehr wenig Sprungtraining bislang machen konnten. Da ist das leidige Thema der Rücken.
Ja.
Da sind die Umfänge einfach nicht so groß, die sie gehen kann. Nichtsdestotrotz hat sie gesagt, ja, also sie kann es halt auch mit wenigen Sprüngen besser als jetzt an dem Wochenende, was ja erstmal sogar ein positives Zeichen ist, würde ich so sehen. Beim Rest, hat auch der Bundestrainer nicht hinterm Berg gehalten, dass er sich da auch ein bisschen mehr erhofft hätte. Ist natürlich jetzt irgendwo so ein gewisses Zeitfenster, was sie jetzt haben, sich da zu empfehlen, gerade hinsichtlich des Winters, weil natürlich eben auch zwei erfahrene Springerinnen das Team verlassen haben mit Katharina Schmid und Anna Holland. Also es ist dann schon auch so ein bisschen Ambition gefragt, das Richtung Winter dann auf eine breite Basis zu stellen.
Ja, also da bin ich auch gespannt, was der Heinz da mit den Mädels noch hinbekommt. Ich denke aber, hat man in den letzten Jahren ja auch gesehen, dass die eigentlich zum Winter hin dann hoffentlich auch wieder in einer Situation sind und in einem Zustand sind, wo die Form doch auch andere Ergebnisse zulässt. Dass eine Emily Torazza, die eigentlich nicht mehr zu den ganz Jungen zählt, doch noch die Beste von den Jüngeren waren, so möchte ich mal sagen, hätte ich jetzt zum Beispiel nicht erwartet. Ich hätte die anderen schon ein bisschen stärker eingeschätzt. Aber ja, es ist halt in Anführungsstrichen dann doch wieder nur der Sommer. Ja, und von daher habt ihr ja letzte Woche schon drüber berichtet, wird es wahrscheinlich auch entsprechend teilweise so gesehen.
Was ein Unterschied war im Vergleich zum letzten Wochenende in Wismar, war, dass wir Team Österreich auch mal wieder am Start gesehen haben, nämlich mit zwei Springerinnen, mit Hanna Wiegele und Julia Mühlbacher. Ja, was soll man sagen, beide an jeweils einem Tag in die Top 10 gesprungen, Hanna sogar mit Platz 8 das beste Karriereresultat. Kann man also auch von einem gelungenen Einstand sprechen?
Ja, also Hut ab für das Zweierteam, tolle Leistung von beiden. Gerade für die Hanna hat es mich sehr gefreut, die doch am Ende der letzten Saison nach Lösungen für die neue gesucht hat und anscheinend sie wirklich gefunden zu haben. Also da scheint wirklich was nach vorne zu gehen. Konnte das auch trotzdem auch am zweiten Tag, also ersten Tag Platz 8, glaube ich, hast du gesagt. Am zweiten Tag unter den Top 20. Also hat das wirklich bestätigen können, auch mit nicht so guten Sprüngen. Ich glaube, Samstag war deutlich besser von der Sprungqualität als am Sonntag. Und auch die Julia hat da ein echt tolles Ergebnis hingelegt. Und man hat aber auch gesehen, dass, glaube ich, beide für den Status oder für dieses Stadium, wo sie gerade sind, echt zufrieden sind. Und darauf, glaube ich, kann der ganze Trainerstab aufbauen. Und hoffen wir, dass da so weitergeht.
Absolut. Wir haben ein Springen in Frankreich gesehen, da sollten wir natürlich auch über die beste Französin sprechen. Letzte Woche, obwohl sie auf dem Podium gelandet ist, haben wir gar nicht so viel über sie gesprochen. Deswegen ist es jetzt mal, finde ich, an der Zeit, weil sie sich auch wieder gut präsentiert hat mit den Plätzen 7 und 6. Josephine Panier ist ja doch einen, sagen wir mal, ungewöhnlichen Weg gegangen, indem sie sich im Frühjahr Team Norwegen angeschlossen hat. Aber man sieht jetzt schon, okay, das trägt auch wirklich Früchte. Sie ist wieder da, wo wir sie eigentlich ja vor anderthalb, zwei Jahren so gesehen haben, gewöhnlich.
Ja, sie hat das wiedergefunden, so würde ich es auch sagen. Gerade vom Abschwung her sieht das alles wieder ein bisschen flüssiger aus. Das war letztes Jahr, glaube ich, gerade ein großes Thema. Da ist sie doch sehr häufig rausgepurzelt oben. Und dann war es schwierig, das noch wieder zu retten. Aber ja, ich wusste das, wie du weißt, unterstütze ich die Josephine ja auch seit dieser Saison. Und sie hatte mir relativ früh mitgeteilt, dass sie den Weg nach Norwegen gehen will, hat sich da auch durchgekämpft, auch in ihrem eigenen Verband. Der Erfolg scheint ihr ja recht zu geben. Also dass sie es nicht verlernt hat, das wussten wir, denke ich, alle. Und ihr Ziel ist klar, Olympia 2030, und darauf ist alles ausgerichtet, dass sie zu Hause ein gutes Ergebnis macht. Freue mich sehr, dass auch gerade die norwegischen Springerinnen dort so aufgeschlossen sind oder generell, dass das möglich ist, die ja jetzt nicht zum ersten Male dort jemand Unterstützung leisten. Auch die Frieda, die unsere einzige Schwedin, ist ja auch eng mit ihnen dort im Verbund unterwegs. Und freue mich, wenn es so weitergeht für Josephine, auch im Winter, denn dann ist für unsere französischen Nachbarn sicherlich auch wieder mehr Interesse da und führt vielleicht auch dazu, dass die Damen gerade im Nachwuchsbereich auch weiter dranbleiben. Es gab ja auch leider eine schlechte Nachricht, ne? Die Tage mit ihrer Kollegin, die leider auch mit dem Kreuzbandriss für die Saison ausfallen wird.
Ja, Wenn ich sowieso noch drauf zu sprechen komme, aber es ist ein gutes Stichwort, weil das natürlich schon, also das Team war ja sowieso in den letzten Jahren nie besonders groß. Jetzt fällt Emma Chavez noch aus. Aber was wir gesehen haben, waren zwei sehr, sehr junge Springerinnen. Ich hoffe, ich treffe die Aussprache jetzt einigermaßen. Capucine Mesnil, hätte ich jetzt gesagt, und Marie-Thomas Couturier, 16 bzw. 19 Jahre jung, und Mesnil am ersten Tag, wenn ich jetzt richtig auf der Platte habe, sogar nur einen halben Punkt an den Top 30 vorbei. Also zumindest Potenzial in dieser Reihe scheint ja da zu sein in Frankreich.
Ja, Potenzial ist auf jeden Fall da, würde ich auch so sehen. Und war schade, dass es nicht ganz gereicht hat am ersten Tag. Aber also sie hat, denke ich, das, was in ihren Möglichkeiten war, da performt und hat wirklich gute Wettkämpfe gesprungen, würde ich sagen. Und da sind auch andere hinter ihr geblieben, die man so gar nicht erwartet hatte. Muss aber auch sagen, ich kenne mich weder mit der Aussprache der beiden aus, noch habe die schon groß irgendwo auftreten sehen. Ich bin zwar, verfolge zwar auch regelmäßig Junioren-WM, aber sie sind mir zumindest noch nicht ins Auge gestoßen. Und von daher wäre schön, wenn da was nachkommt. Ein Platz scheint ja frei zu werden jetzt, wenn die Kollegin, wie heißt sie denn noch mit dem Vornamen,
Emma.
die Emma, genau, wenn die Emma jetzt ausfällt. Aber ich weiß gar nicht, du hast ja auch gesehen, bei der Josephine winkt ja sogar der norwegische Trainer ab. Also da winkt ja nicht mal mehr der Landestrainer ab. Das fand ich sehr verwunderlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, wobei, wenn ich da richtig informiert bin, hat der Damian Mettret, der das vorher gemacht hat, ja auch seinen Dienst quittiert im
Ah, okay.
Frühling. Also der ist
Okay.
auch gar nicht mehr da. Aber was natürlich jetzt, wo wir beim Team Frankreich sind, aufgefallen ist, wir hatten am Samstag 42 Springerinnen am Start, was jetzt nicht besonders viel ist, und am Sonntag nur noch 41, was aber daran liegt, dass Frankreich am Samstag ja die nationale Gruppe in Anführungszeichen aufgebraucht hatte und am Sonntag dann nur noch zwei Quotenplätze quasi übrig hat. Über das Thema Quotenplätze sprechen wir in einer gesonderten Folge nochmal, aber wie jemand als jemand, der die Entwicklung des Frauenskisprings ja auch betrachtet, wie findest du das denn, dass da jetzt kontingentiert wird, analog zu den Männern?
Ja, also ich bin da kein Freund von. Ich versuche gerade diplomatische Worte zu finden. Ich verfolge eigentlich eine andere Idee, wie man eine Sportart populär halten oder auch machen kann. Ich denke, wir haben ja vorher schon gesprochen, im Damenbiathlon gesehen, wie das sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell funktionieren kann, dass man die ranführt. Ich denke, da sind wir nicht auf dem gleichen Niveau gerade. Das kann gerne kritisch klingen und das ist meine persönliche Meinung, muss auch nicht jeder teilen. Ich denke, man tut dem nichts Gutes, wenn man die Sportart so früh, ich sage jetzt mal, absticht. Ja, sagt man ja auch im Springen. Denn manchmal reicht ja ein Sprung bei den jüngeren Springern, dass die verstehen, so funktioniert es und so habe ich es in den Wettkampf zu bringen. Da macht es natürlich mehr Sinn, mehr Springerinnen zu haben. Ich denke an die Quotengeschichte, ist ja, glaube ich, auch stark Olympia ausgerichtet, was da ja auch eigentlich mit reinspielt. Also wahrscheinlich auch, weil die ganzen Wettbewerbe zusammengestauft werden, um mehr ins Programm zu bekommen, um es attraktiver zu machen. Aber für den Sport selbst, glaube ich, ist nicht gut. Würde ich mich aber auch so anschließen, ich finde es auch bei den Männern nicht gut. Also, ich finde es generell nicht gut. Die Frauen, glaube ich, trifft es härter, weil die Sportart einfach jünger ist für die Frauen, so würde ich sagen. Und da noch, ich glaube, auch die Entwicklungsstufen und die Potenziale, die man da erkennen kann für dich und auch für mich, die das jahrelang verfolgen, die sind einfach größer. Und das ist einfach schade. Ich würde sagen, es ist schade. Ich hätte mir andere Regelungen gewünscht, eher, dass man es an die Männer anpasst. Im Moment sieht es eher danach aus, als wenn man die Männer an die Frauen anpasst, auch was die generellen Startplätze angeht. Ich persönlich finde es nicht gut, aber ich persönlich habe auch nichts zu sagen.
Mit dem Schlusssatz kann ich es eigentlich auch für mich persönlich ausdrücken. Wir haben da im Podcast jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber ich ja, frage mich auch so, warum jetzt eigentlich und was man da jetzt genau mit bezwecken will. Es haben ja auch schon einige Protagonistinnen und Trainer ja vor allem durchklingen lassen, dass sie es auch nicht gut finden. Und Ja, da frage ich mich dann auch, wieso man eigentlich, wieso man das über deren Köpfe entscheidet und nicht zumindest vorher mal das Gespräch sucht. Aber ja, ist ja in dem Sinne jetzt auch nichts Neues. Kann man, glaube ich, an
Es
der
ist
Stelle
nichts
abkürzen.
Neues. Wie gesagt, für mich, um das Thema abzuschließen, ist eigentlich nur, man hat ja dafür eigentlich eine Qualifikation und ein entsprechendes Aussieben, sodass die Wettkämpfe zumindest in den Zeitfenstern durchgeführt werden kann. Ich glaube, man hat letztes Jahr sehr gut gesehen bei den Finnen, mit wie vielen Jungen, die da auf einmal reingekommen sind, reingedrückt sind, die von der nordischen Kombination rübergekommen sind und da praktisch ein komplett neues Team aufgestellt haben. Und wenn ich das dann aber eben im Vergleich sehe, wenn man dann eben schon wieder anfängt zu regulieren und die Plätze einfach runterzustreichen, halte ich das für den falschen Weg.
Wunderbar, dem kann ich mich nur anschließen. Dann sprechen wir zum Abschluss noch über eine Nation, die noch weniger Startplätze hat als Frankreich, nämlich die Slowakei. Denn da haben wir auch quasi Sensationelles sogar, würde ich sagen, zu berichten. Kira Maria Kapustikova hat am Sonntag für großes Aufsehen gesorgt. Da ist sie nämlich im zweiten Durchgang Landesrekord gesprungen, 124,5 Meter. Und der hat sie dann noch auf Platz 10 befördert. Durchaus überraschend. Also ich hätte jetzt nach dem Samstag nicht damit gerechnet, dass es so schnell für Sie so weit nach vorne geht.
Ja, hat mich auch sehr gefreut für die Kira. Also war wirklich toll. Ich glaube, man hat es ja auch angesehen, für die, die es im Stream verfolgt haben, wie glücklich sie war. Kam, ja, Platz 10 war sicherlich ein bisschen mehr als ich habe auch so gedacht, sie kann sich vielleicht so in die Top 20 reinspringen, dass Platz 10 wurde. Sicherlich glücklich, ein bisschen, aber zu Recht, wer muss die Bedingungen halt auch immer ausnutzen können, wenn sie da sind. Sie hatte jetzt keine schlechten, aber sie hat auch tolle Sprünge gemacht, glaube. Und deswegen, ja, freut es mich sehr, dass es ihrem Bruder nachziehen konnte, der im letzten Jahr ja schon mal Aufsehen machen konnte. Aber da kommen wir ja nachher bestimmt auch noch zu, auf den Hector. Von daher Freude riesengroß, glaube ich. Und ist auch für diese kleine Nation, glaube ich, wirklich ein Zeichen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, in die richtige Richtung arbeiten. Sehr schön, freut mich sehr.
Total, ja. Also auch geschlechterübergreifend das beste Ergebnis für die Slowakei im Sommer Grand Prix, dass wir das auch noch festgehalten haben, der Chronistenpflicht wegen. Wenn du sonst nichts mehr zu den Frauen hast, würde ich sagen, können wir zu den Männern rüberschwenken, lieber Ricardo.
Ja, können wir sehr gerne machen. Ich glaube, wir haben die Frauen, glaube ich, sind ganz gut weggekommen bei uns jetzt in den ersten Minuten.
Das würde ich doch auch mal behaupten.
Die richtige Business-Idee ist da, aber es fehlt an Zeit und Programmierkenntnissen.
Warum?
Der IONOS KI-App und Sitebuilder setzt Ihre Idee schnell und einfach per Chat-Eingabe um. Ob App, Website oder digitales Tool. Die KI baut es und mit nur einem Klick geht es live. Domain und sicheres Hosting auf europäischen Servern inklusive. Jetzt schon ab 9 Euro pro Monat starten. Auf ionos.de/app. IONOS. Digital an Ihrer Seite.
Die Männer sind an beiden Tagen direkt nach den Frauen gesprungen. Es war ein fließender Übergang. Also da haben sie die Wettkämpfe wirklich zack auf zack durchgeführt. Und da muss man klar und deutlich sagen, was wir letztes Wochenende in Wiesbaden noch kritisiert haben, brauchen wir an diesem Wochenende nicht zu wiederholen, denn das Feld war um einiges prominenter besetzt. Und das sehen wir jetzt auch schon, wenn ich euch die Namen vorlese, die so auf dem Podium gelandet sind. Am Samstag war es Daniel Schofenig, der gewonnen hat vor Philipp Raimund und Naoki Nakamura. Auch am Sonntag war der Österreicher dann wieder ganz vorne, wieder knapp vor Philipp Raimund und noch Stefan Kraft auf Platz Nummer 3. An beiden Tagen jeweils 5 Österreicher in den Top 10. Da habe ich mir dann so gedacht, als ich das gesehen habe, ja, so eigentlich neue Saison, selbes Lied, alles wie immer. Österreich regiert die Skisprungwelt.
Ja, ging mir genauso. Also gerade am ersten Tag, glaube ich, da waren sie sogar nach dem ersten Durchgang zu fünft unter den ersten sieben oder unter den ersten acht. Auch sahen noch alle nicht groß anders aus wie im letzten Jahr die Sprünge. Also nur, dass du halt keinen Schnee hattest, sondern auf der Matte unterwegs warst. Also sahen gut aus. Muss sagen, dass der Daniel Schofenig dort wirklich beeindruckend, wie weit er ist und scheint seinen Fehler vom letzten Jahr, den er doch ab und an hatte. Und mit diesen, dadurch solche Kurven hatte in seinen Ergebnissen, so möchte ich es mal sagen, auch auf, na, ich würde jetzt schon Courchevel eher als schwierige Schanze bezeichnen, weil sie schon sehr anfällig ist vom Wind her, wenn da Wind drin ist, hat das super gemeistert und auch zu Recht an beiden Tagen, wenn auch knapp, aber gewonnen. Also von daher war das eine tolle Leistung, ja.
Fast schon ein bisschen beängstigend für die Konkurrenz ja auch, dass er sagt, Mensch, allein, dass ich jetzt oder bis zu diesem Zeitpunkt im Jahr verletzungsfrei geblieben bin und ordentlich trainieren konnte, ist schon mal eine sehr gute Basis für ihn auf jeden Fall. Also wenn da nichts anbrennt Richtung Winter, müssen wir den, glaube ich, wieder ganz oben auf dem Zettel haben.
Ja, sehe ich auch so, aber das gilt ja auch für die anderen mit dazu, ne? Also auch ein Krafti ist schon sehr weit dafür, und ein Maxi Ordner hat auch einen super, aber auch der Schuster, der junge Schuster hat ein super Ergebnis gemacht dort. Von daher, der Jonas, der Siebte war der am ersten Tag, was dann am zweiten Tag Sechster, auch top unterwegs. Und wirklich auch tolle Sprünge, das sah wirklich gut aus. Wo man auch sagen muss, ich finde, die Männerbedingungen waren ein bisschen schwieriger als bei den Damen, also gerade am zweiten Tag noch. Aber ja, Hut ab, da müssen sich die anderen Nationen auch in diesem Jahr wahrscheinlich wieder was einfallen lassen, um die Österreicher einzufangen. Ja.
Wenn wir dann auf den Sieger von Wismar schauen, auf den Doppelsieger, Naoki Nakamura, kann man ja sagen, Mensch, er hat dort in diesem schwachen Feld dominiert. Er hat dann am Samstag Platz 3 erreicht und am Sonntag das mit Platz 8 nochmal bestätigt. Kann man also sagen, der ist schon auf einem Niveau, wo er wirklich auf Dauer auch vorne mitmischen könnte.
Ja, würde ich bestätigen. Ich finde, erst am Sonntag hat er ein bisschen Pech gehabt, weil er den unten nicht reingesetzt hat, glaube ich. Da hat er auch noch ein bisschen was verschenkt. Und dass man da unten auch anders reinfliegen kann, haben auch andere gezeigt. Der ist da doch relativ schlecht gelandet. Hat ihm, glaube ich, ein bisschen was gekostet. Er hat aber auf jeden Fall die Leistung von Wismar bestätigt. Also er war da immer mit dabei vorne, also auch in den Trainings. Von daher hoffe ich, dass er das rüberziehen kann im Winter, und wir dann einen so sympathischen Springer jetzt schon über die letzten Jahre auch konstant weit vorne sehen, so möchte ich mal sagen. Also wirklich immer ein Lächeln auf den Lippen, immer freundlich, wenn du ihn an der Schanze triffst. Also der gehört irgendwie mit dazu zum Inventar, so möchte ich sagen.
Total, absolut. Dann schauen wir auf Team Deutschland. Ja, und für Philipp Raimund beginnt diese neue Saison wie die vorherige. Zwei zweite Plätze in Courchevel könnte ja aber auch ein gutes Omen sein, wenn man sich an das letzte Jahr zurückerinnert.
Ja, er scheint nichts verlernt zu haben. Unser Olympiasieger, das war wirklich gut. Also ich glaube, der Einzige, der da wirklich ernsthaft reinhalten konnte. Also an beiden Tagen war es ganz eng vorne. Ich glaube, 1,8 Punkte, also 1 Meter hat in Summe jeweils gefehlt. Hätte also auch anders ausgehen können, dass er die Springen gewinnt. Aber ich glaube, er wird sehr zufrieden sein. Es war ein super Wochenende für ihn. Ich weiß gar nicht, ob du mit ihm gesprochen hast oder was vom Trainer gehört hast. Also ich habe da jetzt nicht viel gesehen, was anders aussah als letztes Jahr, wo er schon eine Top-Saison gesprungen ist.
Nö, also für ihn und für den Rest des Teams war es ja jetzt in erster Linie auch so eine Art Standortbestimmung, ne, dass man jetzt nach der ersten Trainingsphase mal sieht, hey, wie stehen wir eigentlich da, bevor sie jetzt auch in den Urlaub gehen und ja dann auch erst in Klingenthal wieder auftauchen im Sommer Grand Prix. Also das haben sie auch schon verraten. Und im Prinzip das Einzige, was er wirklich an sich selbst kritisiert hat, die Landung. Im Prinzip da die Fehlerquelle zu suchen, Mensch, das waren die Zehntelpunkte, die mir da gefehlt haben, aber an den Sprüngen per se hatte er soweit nichts auszusetzen. Deswegen glaube ich, sehr, sehr positives Fazit, was wir da ziehen können.
Ja, nee, also war auch, wie gesagt, das sah gut aus. Landung, ich glaube, für die, die es gesehen haben, ich würde sagen, die Matten in Courchevel, die gehören mal ausgetauscht. Ich habe das dieses Jahr schon
Mehr
in
Zeit, ja.
Planitzer gesehen. Und gerade wenn wir nachher noch zum Fall Hector Capusti kommen, da hat man das ganz gut gesehen, wie die Matten da aussehen aktuell. Da gibt es, glaube ich, schon bessere und neuere Varianten gerade.
Zufriedene Stimmen haben wir auch gehört von Andreas Wellinger und ich finde, das kann er auch sein mit zwei Top-10-Plätzen, Achter und Zehnter, auch wenn, ich meine, das ist so eine Wortwahl, die er den ganzen letzten Winter auch benutzt hat. Es war noch nicht so die feine Klinge, aber wenn das dann dabei rauskommt, glaube ich, kann man auch erstmal zufrieden sein.
Ja, es sieht auf jeden Fall deutlich besser aus als letztes Jahr, wie der Winter gerade angelaufen war. Und da können wir doch positiv sein. Ich habe es jetzt nicht so in Erinnerung, wie der Andi ansonsten in die Sommer Grand Prix gegangen ist oder wo er da rausgekommen ist. Aber ich fand auch, also das sieht solide und auch gut aus. Und auch von der Anfahrt sieht es gut aus. Also er scheint auch da keine Schwierigkeiten zu haben, war auch immer mit bei den Schnellsten mit dabei. Von daher bin ich da guter Dinge, dass wir ihn da zum Winter auch weiter vorne sehen werden und vielleicht sogar schon in Klingenthal, dass er da nochmal eine Schippe rauflegen kann. Von daher, nee, würde ich auch so sagen, dass die beiden sind positiv rausgestochen nach oben, möchte ich meinen, bei unserem deutschen Springer.
Ja, dann sag doch auch gerne noch was zum Rest des Teams. Sie waren ja jetzt zu fünft in dem Fall. Entweder knapp drin in den Punkten oder sogar knapp draußen. Was können wir zu deren Leistungen sagen?
Ja, also sah noch ziemlich unstabil aus, möchte ich sagen. Also was aufgefallen ist, fand ich zum Beispiel, dass der Felix Hoffmann extrem langsam angefahren ist. Kann ich nicht einschätzen, woran das liegt, aber das war mir auffällig. Ich habe auch wirklich das mal im Speed-Ranking mir angeschaut. Das war allerdings auch schon in allen Trainings so, ob trotz gleicher Luke, dem fehlt doch fast ein ganzes kmh. Im Moment, und das war auch mehr als es normal im letzten Jahr der Fall war. Und das muss dann ja auch was sein, weil Philipp und auch Andi und auch Karl, die sind eigentlich ganz okay angefahren. Also zumindest eher im oberen Drittel und nicht zwischen letzten und vorletzten Platz. Von daher, keine Ahnung, wo der vielleicht auch gerade in seiner Vorbereitung steht, weiß ich gar nicht, kann ich nicht sagen. Aber bei Karl, Iben und ich weiß gar nicht, wer war noch mit dabei.
Pius Paschke war noch dabei.
Pius war noch mit dabei, genau.
Ja.
Pius. Bei Karl und Pius, glaube ich, da waren vereinzelt ganz gute Sprünge bei. Aber nicht über das gesamte Wochenende und gerade dann im Wettkampf meistens eben auch nicht, leider.
Ist also noch ein bisschen was zu tun an der Front, können wir mal so sagen. Schauen wir noch auf einen Springer, der in Deutschland beheimatet ist, aber gar nicht aus Deutschland kommt und am letzten Wochenende für Furore gesorgt hat, nämlich Kaimal Wagul. Da haben wir uns ja gefragt, Mensch, was ist denn dieser Podestplatz von Wiswa jetzt eigentlich wert? Und jetzt schauen wir uns das Wochenende in Courchevel an, da ist er 14. und 11. geworden. Jetzt würde ich mal die vielleicht nicht ganz so steile These aufstellen, dass er sein Niveau gehalten hat, aber die Konkurrenz eben stärker war als noch am Wochenende vorher. Würdest du da mitgehen?
Würde ich so mitgehen. Ich glaube auch, dass er ein bisschen mehr wollte sogar. Also das hat man unten gesehen, die Anspruchshaltung, die wächst doch relativ schnell, aber ich würde es auch so sehen, er hat eigentlich die Leistung vom letzten Wochenende gebracht. Da waren halt knapp 10 Topspringer nicht am Start, so würde ich es jetzt mal ausdrücken. Und von daher, glaube ich, sollte er damit zufrieden sein und ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, hat auch einen riesen Schub gemacht vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Also es scheint was zu bringen, das Training in Deutschland und hat ja eh alles auf eine Karte gesetzt, mehr oder minder. Und scheint sich auszuzahlen. Und wenn er da dran bleibt, dann haben wir hoffentlich den zweiten Esten, was dann zumindest im Superteam-Wettbewerb endlich auch eine Chance für die estnische Mannschaft bringt, wenn der Arti Aihto wieder dabei ist.
Ja, eine Nation, wo ich in der Vergangenheit gesagt hätte, Mensch, super Teamspringen wäre gar nicht so schlecht. Wenn man sich jetzt aber anschaut, was die da auffahren, sind die Schweizer. Vor allem in Person von Gregor de Schwanden. Auch da kann man sagen, Form von Wiesbaden nahtlos mit übernommen. 10. und 5. jetzt gewonnen in Courchevel. Aber auch in der Breite finde ich das, was wir letzte Saison schon andeutungsweise gesehen haben, da tut sich richtig was. Also wird ein Hauen und Stechen da um die Startplätze im Winter vor allem auch.
Ja, also sieht gut aus bei den Schweizern, auch noch nicht ganz konstant, möchte ich meinen, aber da sind schon wirklich gute Springer, auch die Jungspringer wie Juri Kesli, weiß nicht, wie man den ausspricht, und auch Felix Trunz, da ist sicherlich noch einiges an Stabilisierungsarbeit zu leisten, dass die einfach ein bisschen konstanter werden, aber Potenzial ist da, okay, Empire ist auch wieder da, so ein netter Mix, diese Gruppe jung und alt oder jung und erfahren, auch Simon Amann erstaunlich gut gewesen, fand ich. Also hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. bei dem doch starken Feld hat er sich doch gut aus der Affäre gezogen. Gerade weil er am ersten Tag einen wirklich guten Wettkampf gemacht. Und ja, freut mich aber total, dass die Schweizer wieder in der Mannschaftsstärke zurück sind. Ich höre ja auch, verfolge ja deinen Podcast oder euren Podcast auch eine Weile und das wird sicherlich auch ein Schüler Andi freuen, dass seine Landsleute hier wirklich gut abliefern im Sommer.
Ja, liebe Grüße an der Stelle, Andi, falls du uns hörst. Ich weiß gerade nicht, wo er sich rumtreibt. Schon länger nichts mehr gehört. Melde dich mal wieder, Andi. So, wir haben noch auch Erfreuliches zu berichten aus Kasachstan am Samstag. Platz 12 und 13 für Ilya Mesernich und Daniel Vasiliev sind jetzt keine, ja, sagen wir mal, Shootingstars, weil sie es ja in der letzten Saison auch schon gezeigt und angedeutet haben. Aber wir haben trotzdem die Hörerfrage bekommen von Fan of Ski Jumping: Wie ist Kasachstan von einer Nation geworden, die nie gepunktet hat, bis hin dahin, wo sie jetzt eigentlich sind?
Gute Frage. Gute Frage, weil ich glaube, wenn wir die beantworten könnten, dann würden wir einen anderen Job ausüben. Ja, aber ich freue mich auch da. Vielleicht ist einfach die Konstanz auch, dass die da dran geblieben sind. Und da haben sicherlich jetzt auch die Regeländerung ein bisschen in die Karten der kleinen Nationen gespielt. Weniger Anzüge, ein bisschen mehr Blick auf das Material, dass da nicht ganz so viel rumgespielt werden kann. Aber sie sind halt auch dran geblieben, sind ja trotzdem beide noch relativ jung, möchte ich mal sagen. Und ich glaube aber auch, dass dort helfen kann und helfen wird, wenn die halt die Entwicklung unter anderem von Kaimer Wargul sehen, dass das Sinn macht, da dran zu bleiben. Und weiß jetzt nicht, wie die Kasachen generell, ob die in irgendeiner Kooperation stehen, aber sie sind halt auch viel in Europa unterwegs, logischerweise. Und das scheint doch, das ist, glaube ich, bei den Damen so, dass eher Nordeuropa, aber eben Slowenien, wenn du dich da viel aufhältst, also wie gesagt, auch eine Yuki Ito ist ja schon lange in Slowenien gerade wieder und trainiert da, dann sind das, glaube ich, die Hausaufgaben, die du machen musst, um, wenn du das ernsthaft verfolgen willst, nach vorne zu kommen, um da auch entsprechende Ergebnisse zu liefern. Hoffen wir mal, dass wir sie auch im Winter sehen. Ich glaube, mit dem Miserni kann man ein Riesentalent. Ich würde ihn noch viel weiter vorne sehen als den Vasiljev vom Talent her. Aber jetzt warten wir mal ab, dass sie es durchbringen. Aber für das Wochenende, glaube ich, kann man mit Platz 12 und Platz 13 mehr als zufrieden sein aus der kasachischen
Ja.
Blickwinkel.
Und ich finde, Talent ist im Prinzip das richtige Schlagwort, weil die hatten sie bislang einfach nicht. Also
Genau.
für in kasachischen Verhältnissen gesprochen ist Ilja Mesernich nicht ein absolutes Ausnahmetalent bisher. Also da habe ich vorher noch keinen Springer gesehen, wo ich so dachte, wow, okay, der bringt schon mal sehr, sehr viel mit auch einfach. Deswegen hängt es in dem Fall auch einfach mit den Personen zusammen. Aber der Verband steht dahinter, also die investieren auch in breiter Basis. Also sie haben sehr, sehr ordentliche Anlagen, auf denen sie trainieren können, auch in jungen Jahren schon. Schaut euch zum Beispiel dieses Zentrum Szczecinsk an, das ist ja eigentlich ein UFO, was sie da hingestellt haben. Das ist wirklich State of the Art. Deswegen würde man ihnen, was wir auch schon mal angesprochen haben, wünschen, dass sie auch mal heimische Wettkämpfe auf A-Klasse-Level haben. Ist jetzt schon ein Weilchen her, dass das so war, aber ja, zumindest in Sachen Basisarbeit wird da, glaube ich, sehr, sehr viel richtig gemacht, können wir sagen.
Ja, ich bin sehr gespannt, was wir in Rischnow sehen werden. Den Vergleich zu den Rumänen, die ich immer so gerne mit den Kasachen vergleiche, wo du die Entwicklung doch, ich würde mal sagen, wesentlich langsamer geht, die Springer irgendwie ranzuführen an die erweiterte Weltspitze. Ja, wobei erweitert jetzt schon ist, vielleicht mal den Wettkampf zu sehen. Teilweise im Sommer ja noch ein bisschen einfacher möglich. Aber da finde ich, wenn man die beiden Nationen mal nimmt, dann sieht man da eben, wo vielleicht Talent ist. Das würde ich da eher bei Kasachstan sehen und in Rumänien doch eher springen. Mit weniger Talent in der Nationalmannschaft praktisch erfolgt.
Und noch ein kleiner, aber feiner Unterschied ist im Vergleich zu den Rumänen, die Kasachen haben sich halt auch Know-how aus dem Ausland mit dazu geholt. Was ich bei den Rumänen gerade, wenn wir nochmal aufs Frauenskispringen blicken wollen, Daniela Haralambie brächte, glaube ich, alles mit, um wirklich eine Weltklasse-Skispringerin zu werden. Aber so der letzte technische Feinschliff, vor allem, den hätte vielleicht ein ausländischer Trainer noch ein bisschen besser hinbekommen.
Ja, stimmt. bin mal sehr gespannt. Also die haben wir noch gar nicht gesehen diesen Sommer, oder? Die
Nee.
Daniela.
Ja.
Bin ich sehr gespannt, ja, ob sie es nochmal schaffen. Sie war ja auch schon mal deutlich besser als die letzten Jahre, ne? Die letzten beiden Jahre waren ja eher ein bisschen weniger gut. Sie ist auch klar auf den kleineren Schanzen immer ein bisschen besser gesprungen, weil ihr doch ein paar Flugeigenschaften, die sie eigentlich haben müsste, irgendwie abgehen, warum auch immer. Deswegen, ich bin mal gespannt, ob sie daheim springen wird und ob die Rumänen auch noch irgendwas anderes und gerade im Frauenbereich noch am Start haben. Bei den Herren sind es doch wahrscheinlich die bekannten Namen, die wohl wieder dabei sein werden. Aber ja, ich gebe dir recht, die Unterstützung auch seitens des Verbandes in Rumänien ist überschaubar, obwohl sie so ein schönes Zentrum haben. Erinnere ich noch, ich kann das sagen, weil ich ein bisschen häufiger in Rumänien bin und auch öfter mal die Schanzen besuche. Da ist doch relativ wenig auch Betrieb im Nachwuchsbereich gerade zu sehen. Leider.
Ich kann mich auch erinnern, dass es Phasen gab, wo ja sogar darüber spekuliert worden ist, ob sie da nicht sogar noch eine Großschanze hinstellen. Aber um das Thema ist es ja komplett ruhig geworden in letzter Zeit.
Also im Moment wird davon wenig gesprochen. Ich glaube, sie sind froh und dankbar, dass sie es damals so gebaut haben. Es ist ja wirklich eine wunderschöne Anlage, auch für jeden Hobbyspringer, wenn man mal die Zeit haben mag. Die Schanzen sind wirklich super, auch super zu springen, auch die kleineren Schanzen. Und ist schon schade, aber es ist natürlich auch super weit weg vom Schuss. Ne? Es ist halt wirklich schwer zu erreichen. Also selbst glaube ich, von Bukarest aus fährst du 3 Stunden locker mit dem Auto dahin, auf dem kürzesten Weg. Ja, das musst du schon wollen. Also deswegen, ich bin auch sehr gespannt, wer starten wird. Ich habe jetzt auch schon gehört, dass doch einige nicht in Rychnov springen werden. Also ich habe das auch von der Hanna schon gehört. Die Hanna Wiegele wird auch auf jeden Fall nicht Rychnov springen. Das hat sie mir schon gesagt. Bin sehr gespannt, welches Starterfeld wir haben. Da haben wir, glaube ich, in jedem Jahr so ein bisschen die Thematik, dass das doch einige auslassen, nicht nur von der Kleinschanze wäre, sondern auch von den Reisestrapazen, wie das in die Vorbereitung reinpasst.
Ja, also den Spoiler-Disclaimer brauchen wir, glaube ich, nicht zu machen, dass das das wahrscheinlich schwächste Feld sein wird, was wir im Verlauf des Sommers sehen werden. Aber bietet natürlich auch, wir haben es letztes Jahr gesehen, gerade bei den Frauen, dann die Chance, dass da Namen ganz vorne sind, über die man in einer sonstigen Folge wahrscheinlich gar nicht sprechen würde. Also auch das hat durchaus seinen Charme, wie ich finde.
Gut.
Du hast ihn jetzt das ein oder andere Mal erwähnt, deswegen sollten wir noch über das Wochenende von Hector Kapustik sprechen. Ich weiß gar nicht, was man da so groß zu sagen soll. Am Samstag disqualifiziert, weil der Schuh 4 mm zu groß war. Ja, und dann, was war denn da am Sonntag eigentlich los?
Ja, was war da am Sonntag los? Ich glaube, da sind die neuen Skier. Also das wäre, glaube ich, vor 10 Jahren so noch nicht passiert. Da wäre der Sturz, also er ist gestürzt, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Und zwar ist der Ski, weil die Spitzen ja mittlerweile so flach sind, tatsächlich unter dem anderen Ski durchgefahren, der gefahren ist. Und da die Matten halt nicht mehr so die neuesten sind in Courchevel, war das auch relativ einfach möglich. Hat dann ein bisschen gedauert, die Schanzen wieder zu präparieren, mit guten alten Kabelbindern diese Matten wieder zu befestigen. Sah auch im Fernsehbild oder im Streamingbild sehr amüsant aus, so möchte ich es mal sagen. Ist aber zum Glück nichts passiert. Die Familie war, glaube ich, auch komplett da. Ist ja eh ein Familienbetrieb, die Kapustiks. Ja, also zum Glück nicht mehr passiert. Der Sprung war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall besser als das, was davor war. Aber ja, leider sind da die Skier untereinander durchgefahren und dann hat sie ihn halt in den Auslauf gelegt. So möchte ich es jetzt mal sagen. Schade, aber dafür hat seine Schwester ja rausgerissen das Wochenende. Von daher ist es, glaube ich, immer noch als erfolgreich zu werten, das Ergebnis für die Kapustiks.
Würde ich auch mal schätzen. Also todtraurig werden sie nicht zurückgefahren sein, denke ich mal. Ja, die Schanzenthematik ist ja eine spannende in Courchevel, denn wir sehen ja dort 2030 die Wettbewerbe dann im Rahmen der Olympischen Winterspiele. Es gab dann auch die Frage, ob vorher ein Winterspringen dort stattfinden muss. Gut, haben wir jetzt an Predazzo Valdifiemme gesehen, dass das muss ein biegsamer Begriff ist in dem Zusammenhang, aber. Können davon ausgehen, dass das so sein wird. Die Frage ist jetzt nur, wann findet dieser Umbau denn eigentlich statt? Also erst hieß es, das ist jetzt erstmal der letzte Sommer Grand Prix auf der Schanzenversion, wie wir sie jetzt kennen. Dann habe ich jetzt von den Kollegen von Ski Jumping PL gehört, die ja gewohnterweise sehr gut informiert sind, dass der Umbau dann doch erst nach dem nächsten 2027 stattfinden soll. Also von daher können wir, glaube ich, gespannt sein, ob wir Courchevel nächsten Sommer wieder im Kalender sehen werden.
Ja, ist halt, wie gesagt, für den Sommer eigentlich mittlerweile ein Stammort, so möchte ich sagen. Bin in den letzten Jahren eigentlich immer dabei gewesen. Bin ich auch gespannt. Ich kann nur hoffen, dass sie einen anderen Architekten haben als in Predazzo. Dass wir nicht die nächste Schanze haben, die keiner braucht. Entschuldigung für die harten Worte, aber es ist leider wirklich so. Ja, werden wir sehen. Vielleicht haben sie einfach ein bisschen mehr Puffer eingeplant, dass sie mehr korrigieren können, um jetzt sarkastisch zu klingen. Wenn der erste Versuch nicht klappt. Eigentlich ist das ja da alles wunderschön gelegen. Und man kann dürfte eigentlich nur eine relativ kleine Anpassung grundsätzlicher Natur sein, sonst wäre ja die Schanze auch jetzt nicht mehr sprungbar, wenn sie so komplett rausfällt. Man muss ja halt ein bisschen anheben. Es ist halt gewollt, glaube ich, einfach diese Hillsize 140er für die olympischen Bewerbe so ein bisschen reinzudrücken und reinzubekommen. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Das war es aber auch eigentlich bei Predazzo. Und dann hat man da irgendwie was hingestellt, was wahrscheinlich super aussieht. Aber ja, wollen wir nicht wieder aufwärmen. Wir haben das alle schon, glaube ich, genug besprochen, das Thema.
Ja, es reicht, dass wir die Daumen drücken, dass es besser läuft. Das wäre schon mal das Wichtigste. Ja, ansonsten, wir hatten es im Vorgespräch auch schon bei den Männern gar nicht so viel Außergewöhnliches passiert. Also, wenn du sonst noch keine Anmerkungen hast, können wir das Kapitel Courchevel auch bei den Männern schließen, würde ich sagen.
Ja, also wie gesagt, wir sind auf die Norweger sind wir gar nicht so eingegangen. Also Marius
Stimmt, ja.
Wilpig ist, glaube ich, ganz, ganz gut unterwegs gewesen. Und die anderen im Prinzip doch sehr vergleichbar wie im letzten Jahr. Und auch die polnischen Springer, fand ich, also es war ein bisschen besser, möchte ich meinen, für die, die am Start waren wie im letzten Jahr, wenn ich einen Alex Fischer sehe. Aber auch da wissen wir ja eigentlich, dass der noch viel, viel mehr kann. Von daher bin ich gespannt, wann das greifen wird, die neue Trainerkonstellation, die da kommen wird. Also zumindest in Courchevel war das noch nicht so weit, aber auch da wissen wir nicht, in welchem Aufbau sie sind. Und was ich noch erwähnen wollte, ist doch recht gute Ergebnis von Kevin Bignar von den USA. Das war gerade, ich glaube, im ersten Sprung, ich weiß gar nicht, der erste Sprung am Samstag oder was, der erste Sprung am Sonntag. Auf jeden Fall hat er wirklich einen runtergesetzt. Der war richtig toll.
Sonntag war es, ja, 130,5 Meter.
Genau, das war ein richtig toller Sprung. Sogar mit wenigen flatternden Armen, bei Kevin ja nicht immer so oft gesehen. Der sah richtig toll aus. Hat er zwar nicht ganz nochmal hinbekommen, aber das war ein toller Sprung und das war auch ein ganz gutes Ergebnis gemacht. Also. Aber ansonsten, ja, glaube ich, sind wir mit den Männern durch. Hat sich wenig verändert, möchte ich meinen.
Das können wir an der Stelle definitiv mal so behaupten. Ja, wir haben es auch in der letzten Folge schon angesprochen. Wir erwähnen es jetzt auch dieses Mal noch. Ja, gerne wäre übertrieben, das wäre vor allem auch gelogen, dass der Sommer Grand Prix ja jetzt ein Weilchen Pause macht, nämlich bis zum 19. und 20. September. Dann ist das viel zitierte Rüschloff an der Reihe. Ja, wo man dann sehen wird, was dort für Felder am Start sind. Hot Take, der sicherlich sehr schnell erkaltet. Wahrscheinlich braucht man keine Qualifikation. Zumindest war es die letzten Jahre so. Dann wird das wahrscheinlich eine schnelle Nummer da.
Ja, ich hoffe, dass die Felder nicht noch kleiner werden. Ich glaube, wir hatten in Rüschloff auch schon mal irgendwie nur ein bisschen über 30 Springer da. Das ist dann schon sehr, sehr schade und wie gesagt, auch für die Leute da, für die Zuschauer einfach schade, wenn man dann schon da ist. Und ja, wird kurzweilig, klar, aber ist eine Kleinschanze. Mal sehen, jetzt haben wir doch zwei größere Anlagen gehabt. Gerade für die Frauen wird es interessant zu sehen, bei den Herren so und so, auf der Kleinschanze immer noch ein paar andere Leute vorne zu sehen. Bin ich sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, ob wir irgendwen, den wir gar nicht erwarten, dort sehen. Vielleicht auch mal aus der slowenischen Mannschaft. dass da auch mal ein paar andere Größen, also sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, vielleicht sich mal irgendwann die Ehre geben oder ob die wirklich erst in Klingenthal dazustoßen. Da bin ich mal sehr gespannt. Aber ja, ansonsten hoffe ich einfach, dass wir trotzdem tolle Wettbewerbe sehen werden, Wetterbedingungen, dass die Wetterbedingungen mitspielen. Und dass sich eben bis dahin, toi, 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 dass alle gesund bleiben. Wir haben jetzt in den letzten Wochen eben, wie gesagt, jetzt war es die Emma Chavez, haben diese Saison ja auch schon die Annika Sief mitbekommen, die auch ausfällt, Rundensturz, dass sich da nichts in der Richtung weiterentwickelt. Das möchte ich jetzt mal hoffen für uns alle.
Ja, da hat sich das italienische Team, was ja ohnehin nicht besonders groß war, noch weiter dezimiert. Die beste Springerin fällt für den Rest der Saison aus. Und bei Lara Malsina wissen wir ja auch noch nicht, wann sie denn wieder zurückkommen kann.
Ja, geplant ist zumindest, dass er im Winter springt. Also kann ich dir sagen, habe mit dir die Tage gesprochen. Ich glaube auch, dass die italienischen Springer in Rüschloch sein werden. Also zumindest die zwei. Also ich nehme an, dass die Jessica zustoßen wird, ihre Schwester zur Martina Zanica. Jedenfalls war das, was ich gehört hatte. Und ja, die Lara ist zumindest besser im Aufbau drin. Weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wahrscheinlich schon. Sie musste ja noch ein zweites Mal Anfang des Jahres operiert werden nach dem Kreuzbandriss und einem Knie. Aber jetzt sieht's gut aus und sie ist im Training, sie ist noch nicht auf der Schanze, aber sie selbst ist zuversichtlich, dass wir sie im Winter sehen werden. Und das hoffe ich auch und würde mich auch sehr freuen.
Da würde ich mich absolut so anschließen. Dann drücken wir da in dem Fall alle Daumen und würde sagen, dann haben wir das aktuelle Skisprunggeschehen rund um den Sommer Grand Prix in Courchevel doch bestens eingeordnet. Und dann kann ich nur sagen, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, lieber Ricardo.
Ja, vielen Dank, Luis. Danke für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann wünsche ich uns allen eine schöne Sommerzeit und hören uns irgendwann wieder in Verschnupf.
Da könnt ihr fest von ausgehen. Für euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald hier in der Flugshow wieder. Bis dahin, euch eine gute Zeit und wie immer, fliegt soweit es geht.
Die richtige Business-Idee ist da, aber es fehlt an Zeit und Programmierkenntnissen.
Warum?
Der IONOS KI-App und Sitebuilder setzt Ihre Idee schnell und einfach per Chat-Eingabe um. Ob App, Website oder digitales Tool. Die KI baut es und mit nur einem Klick geht es live. Domain und sicheres Hosting auf europäischen Servern inklusive. Jetzt schon ab 9 € pro Monat starten auf ionos.de/app. IONOS. Digital an Ihrer Seite.